Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Und ja, wir verlieren wie immer keine Zeit und gehen ganz schnell und geschwind in die Folge. Zum Überblick, wir haben heute drei Themen für euch am Start. Einmal die ganze Fan-Thematik, Pyrotechnik rund um Köln. Dann das Sportliche gegen Köln und natürlich den Ausblick auf das Atalanta-Spiel. Und das mache ich heute nicht alleine, denn ich habe wie immer einen, manchmal auch zwei, aber heute einen Mitstreiter. Das ist der Matthias. Gute Matthias.
Gute Emanuel.
Ja, das Thema, was ja so nachhallt nach dem Wochenende, ist nicht unbedingt die sportliche Situation, nicht unbedingt das Sportliche, wie war das Spiel, dies, das, sondern was war rund um unseren Block in Köln los und was hat das für Auswirkungen oder für eine Bedeutung für die Eintracht? Und ja, erzähl mal, wie du das wahrgenommen hast, wie du das wahrnimmst und worum es überhaupt grundsätzlich geht für jemanden, der da nicht so im Thema ist.
Ja, also erstmal ist ja total schade, dass wir in Köln gewinnen und wir mehr oder weniger als Eintracht-Fan ein schlechtes Gefühl haben. Einerseits von dem Sportlichen, da kommen wir ja später drauf, zum anderen halt zu der Fan-Thematik. Ich finde, man muss einfach darüber reden, unsere organisierte Fan-Abteilung oder Gruppe nimmt nicht in Leipzig an einem Fanprotest teil, wogegen verschärfte Maßnahmen in der Kontrolle zu Eingängen oder Kameraüberwachung in Stadien geht. Als einer der wenigen Bundesligisten, ich glaube sogar der einzige Bundesligist, der nicht teilnimmt. Wobei so ein unbedeutender wie Leipzig bestimmt auch nicht. Die haben, glaube ich, jetzt nicht mal diesen Stimmungsboykott die ersten 12 Minuten mitgemacht. Aber also gefühlt will Eintracht Frankfurt wieder zeigen, wir sind was anderes, wir protestieren auf unsere Weise und wir machen das nicht im Kollektiv. Aber da muss man doch, ich verstehe es nicht, dass man da so immer heraustreten muss und sein eigenes Ding komplett machen will. Irgendwann geht es dann auch einfach mehr um die Sache. Dann erleben wir dieses Fußballspiel nicht mehr so, wie wir es lieben. Und da sind wir dann auch für verantwortlich und im Kollektiv mit allen Fans. Ich bin grundsätzlich kein Gegner von Pyrotechnik, aber es macht einfach einen riesen Unterschied, ob Pyrotechnik die Hand verlässt oder nicht. Mhm. Und das geht mir auch gar nicht in den Kopf. Das vergleichen wir jetzt mit Silvester. Wenn jemand schön seine Silvesterraketen in die Luft steigen lässt, dann ist alles gut. Aber wenn du dann über den Oberplatz läufst in Frankfurt und die Leute, die dann vertikal durch die Gegend schießen, dann ist das halt ein Honk. Und der müsste halt, im Zweifel ist das eine gefährliche Körperverletzung, genauso auch im Stadion. Wenn eine Löschspur ging auch wieder in Zuschauerrang, ein paar gingen aufs Spielfeld, ja, aber eine ging in Zuschauerrang.
Mhm, ja.
Das geht halt absolut nicht. Und es wird teilweise halt beschrieben, dass in der Ultrabewegung so ein bisschen wieder so ein Machtgehabe existiert, dass die Alt-Ultras immer weniger Macht haben und neue Ultragruppen da ein bisschen mehr Macht bekommen. Inwiefern das jetzt so ist, so tief bin ich da nicht drin, ja. Aber das ist dann halt auch gefährlich, ja. Ich weiß noch, in Mailand gab es auch so ein Thema, da ist in Mailand ein Pyrofackel in Zuschauer geflogen. Da gab es dann direkte Konsequenzen im Block untereinander. Und da wurde das noch geregelt. Ich weiß nicht, inwiefern das heute noch möglich ist, dass das intern geregelt wird. Aber das ist dann auch zu einfach. Dann geht es wieder los, dann gibt es wieder Kollektivstrafen, wo dann alle Leute bestraft werden. Ich glaube nicht, dass das die Möglichkeit sein kann, um so ein Problem zu lösen. Und das ist auch zu einfach von einem Rechtsstaat. oder von der DFL.
Ja, ich glaube, was wie immer wichtig ist, dass man bei solchen Diskussionen die Komplexität nicht aus den Augen verliert, so wie du es gerade auch schon beschrieben hast, dass es nicht nur schwarz oder weiß geben kann. Seitens der, ich nenne es jetzt mal Polizei oder der Gesetzgeber und der Fangruppierungen. Wenn man dann sagt, aber keine Kollektivstrafen und irgendwie 300 Leute vermummen sich unter einer Fahne, schießen Raketen in irgendwelche Tribünen rein und dann sagt man ja, wir sind aber gegen Kollektivstrafen, dann denke ich mir so, das ist ja hier so, was soll das? Also ist das hier so ein Katz-und-Maus-Spiel? Findet man das irgendwie witzig? Was will man damit bezwecken? Vor allen Dingen Leute, die gar nichts damit zu tun haben, möglicherweise zu verletzen. Also dass die Ersten, die schreien keine Kollektivstrafen, sind möglicherweise die, die sich vorher noch unter der Fahne vermummen. Also weißt du, das ist so
ja,
Kindergeburtstag genau. Für Erwachsene. Habe ich noch nie verstanden, finde ich dann auch, wenn ich jetzt das irgendwie entscheiden müsste als Gesetzgeber oder so, wäre jetzt mein Geduldsfaden etwas kürzer, wenn mir dann jemand kommt mit, ja, keine Kollektivstrafen. Dann kommt bitte mit einem anderen Vorschlag oder lasst es oder wie auch immer. Aber hängt jetzt das Seelenheil der Fans davon ab, dass man die Pyrofackel unbedingt auch noch aus der Hand werfen muss oder irgendwas in die Luft schießen muss? Macht es das jetzt wirklich besser, statt die Fackel in der Hand zu halten? Dann hätte man ja zumindest mal eine Verhandlungsbasis und könnte sagen, gut, Pyrotechnik, okay, passt auf, bisschen Eigenverantwortung, aber geschossen wird nicht, weil dann passiert das und das. Also es gibt bestimmt eine Art und Weise, wie man damit umgehen kann.
Also ich find schon, dass es relativ einfach ist. Man muss einfach den Einzelnen so bestrafen, wie er bestraft werden muss. Wie im Zivilrechtlichen auch. Ja, ganz einfach. Ja, und da auf Kollektiv, das ist halt völliger Quatsch. Ich gehe ja nicht auch in die Fußgängerzone und samstags abends auf der Zeil, wenn da Remi Demi ist und sagt, ja, alle, die hier rumstehen, ihr seid einkassiert. Ja, das ist halt Quatsch.
Ja. Das heißt, also es ist ja auch so, dass nur weil du
körperlich... Ja, ich glaube, teilweise kann es sein, dass diese Eskalation dieser Pyrotechnik oder also dann diese Feuer, diese Leuchtspuren ist ja dann die Eskalation, dass das vielleicht nochmal so ein bisschen noch mehr ins Rampenlicht, noch mehr der Fokus auf sie, ob das jetzt nur eine, sage ich mal, ob das eine individuelle oder eine... Geschichte ist, weiß ich nicht, oder eine selbstdarstellende Aktion. Oder ob man sagt, ja, der Blick ist dann noch mehr auf unseren Protest. Das, aber beides macht es halt, besser macht es nichts. Also es ist einfach dumm. Gibt es auch gar nichts. Also ich würde gerne mit jemandem sprechen, der das irgendwie verharmlost oder sagt, ja, mach dir doch keine Gedanken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er Argumente hat. Ja.
Ja. Ja, gerne in die Kommentarspalte in der App, wer das anders sieht. Also,
genau.
Also offen für eine Diskussion muss man ja immer sein. Ich finde, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man einfach sagt, ohne Argumente ausgetauscht zu haben, dass man vorab sagt, mit dir rede ich nicht, du und du bist blöd und scheiße und ich will nichts von dir hören. So, das ist erstmal das Schlechte,
genau.
Glaube ich, was man machen kann. Deswegen.
Der Weg muss der Austausch sein und um vielleicht lernen beide was. Ja.
Ja.
Wie so oft. Ich würde da noch kurz dieser Brand, ja, der dann auch wieder, also für die Bild-Zeitung ist es natürlich auch wieder ein schöner Artikel, aber dieser Brand, das wird schon wieder ein bisschen schmälern, weil das gab es halt auch schon früher, ja. Da sind dann halt Schals angezündet worden und so, die mussten gelöscht werden. Gefühlt waren die einfach zu faul, ihr Banner mit nach Hause zu nehmen oder ist es wirklich ein Pyro drangekommen und das Ding ist halt in Flammen aufgegangen und dann hat das Ding halt gefackelt, ja. Ja, es sind keine schönen Bilder und so, aber ich denke, das würde ich schon wieder ein bisschen verharmlosen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer stand, wir machen jetzt hier ein Feuer. Das kann ich mir nicht vorstellen, so, das...
Es wurde dann, glaube ich, einfach kontrolliert abbrennen gelassen. Meines Wissens nach ist keiner zu Schaden gekommen. Ja. Und Bild, ja, also ich mache ja auch was mit Medien. Also Bild immer mit Vorsicht genießen, wirklich an alle. Alles, was aus der Springerwelt kommt, immer mit Vorsicht genießen. auch deren Ziel ist es, Reichweite und Geld zu machen. Fair enough. Aber mit Populismus, also dass jetzt Sponsoren abspringen könnten und so weiter. Also dafür ist die Strahlkraft der Eintracht auch zu groß. Und wir haben ja keinen, also unsexy für Unternehmen wäre rechte Fanszene, Hooligans im Stadion, andauernd Gewalt im und vor dem Stadion, also Gewalt im Sinne von Schlägerei und so weiter, dann glaube ich, würden sich vielleicht Sponsoren überlegen, ob sie auf diese Reichweite verzichten wollen. Aber ich kann verstehen, dass wenn das seitens des Vereins oder vielleicht so ein bisschen lanciert über die Presse so ein Drohgebärde aufgemalt wird, aufgezeichnet wird, wir verlieren hier Geld, wenn das so weitergeht und dann haben wir ja weniger sportlichen Erfolg oder irgendwie so, dass das so ein bisschen lanciert ist. Kann ich sogar aus deren Sicht verstehen, wenn es so sein sollte.
Also gut, da müssen wir dann noch das Thema Siegburg ansprechen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also es gab dann, hast du das mitbekommen?
Nee, erzähl's ruhig mal für die.
Ja, also weil das geht dann natürlich in diese Richtung. Also es wurde ein Stuttgarter Fanbus von Frankfurter Kleinbussen und Autos auf einer Raststätte überfallen und es gab dann körperliche Auseinandersetzungen mit sogar einem Bewusstlosen von den Stuttgartern. Und es ist jetzt im Nachhinein hat man gehört, es ist schon möglich, dass das auch eine aktive Gruppe war von den Stuttgartern. Also die jetzt, sage ich mal, jetzt nicht, also das war jetzt kein das war jetzt kein kompletter Fanbus oder so ein gemischter Fanbus oder so, aber das ist natürlich wieder, das ist halt eine andere Qualität der Gewalt und ist absolut auch zu verurteilen und auch, ich weiß ja nicht, wie dumm man sein kann. Ich bin immer noch der Meinung, wenn jemand Bock darauf hat, trefft euch im Wald, alles klar, viel Spaß.
Jo.
Und dann weiß jeder, was er hat und was er bekommt.
Ja,
und,
genau.
Und irgendwas wird kein Unbeteiligter. Und sei es nur die Tankstellenwächterin, die das Ganze mit zusehen muss. Ja.
Mhm.
Ja, also das ist auch. Das rundet halt dieses ganze Erlebnis, dieses Birgerlebnis rundet diese Meldung halt dann auch noch ab. Und die Woche ist halt voll mit über Gewaltbereite und die schlimmen Frankfurter und es wird nur Pyrotechnik im Auswärtsblock gezündet und so. Also nebenbei, der Köln-Block hat auch sehr schön geleuchtet, ja.
Mhm.
Was ja für mich auch einfach kein Problem ist. Es sind schöne Bilder. Fertig. So.
Am Ende sind das auch die vermarktbaren Bilder. Also ich weiß nicht, für die DFL ist das wahrscheinlich auch ein zweischneidiges Schwert, weil die müssen die Liga vermarkten und Deutschland ist nicht die stärkste Liga der Welt, auch nicht die zweit- oder drittstärkste, glaube ich, aber zumindest sind ja Spanien und England vorne dran. Aber was geil vermarktbar ist, sind volle Stadien, einigermaßen humane Preise und irgendwie so Pyros und starke Bilder und so weiter. Und ich glaube, ich habe noch kein PR-Video gesehen von der Premier League, wo die Fans wie wenn da kein Choreo gepunktet hätten, weil die Tickets auch irgendwie 120 Pfund kosten. Und ja. Naja.
Wenn die Hälfte davon Touristen sind, dann sind die Bilder auch nicht so cool.
Ja, genau. Das wird halt so ganz schlimm, immer wenn die Fahnen so ausgelegt werden. Also ich war letztens in Düsseldorf gegen Lautern und da mussten dann, das war auch so, glaube ich, Fortuna für alle Spiel oder so. Es war aber auch nicht ausverkauft, waren fast mehr Lauterer da. Dann lagen dann überall so Fortuna-Fähnchen rum. Dachte ich auch, ja, gut, wow. Oder bei Chelsea damals in der Europa League, da haben die auch überall Fähnchen ausgelegt. Das weiß ich noch, das war irgendwie, das finde ich immer schon ein schwaches Signal eigentlich. Wenn du weißt, also okay, die richtigen, also nicht die richtigen, die aktive, sogenannte aktive Fanszene kriegt hier nichts auf die Kette. Wir müssen das ganze Stadion mit gratis Flaggen
Gut, oder du meinst wie in Leverkusen, wo das dann bautechnisch allein schon so gelöst wird, dass dann nicht die maximale Anzahl an Zuschauern in den Block passt.
Stimmt, ja, das wird ja einfach mit so.
Finde ich auch mal schön.
Oh Gott, ja. Ja, ich glaube, da hat irgendjemand falsch geplant. Aber lass uns nochmal zurückkommen. Über das, worüber nicht so viel gesprochen wurde, oder kurzzeitig nur. Also das Sportliche. Und zwar, für mich habe ich so drei Themen. Einmal, wie bewerten wir das jetzt? Also ich habe so gelesen oder mitbekommen, so dass Leute sich maximal darüber aufgeregt haben, dass es am Ende so ein bisschen Gladbach-Spiel-Vibes hatte, so ein 4-1 und am Ende 4-3. Dann muss ich sagen, müssen wir einmal über Johnny Burkhardt sprechen und aber auch über Bahoya und Wahi. Also ohne, ich mag dieses Name-Dropping eigentlich auch nicht so, aber mein Gott, ohne Johnny Burkhardt hätten wir ein Riesenproblem. Aber vielleicht fangen wir einmal bei dem Spiel grundsätzlich an. Wie hast du das gesehen? Wie bewertest du das?
Ich finde, ähnlich wie die letzten Spiele, sehen die ersten paar Minuten oder die Anfangsphase ganz okay aus und dann kriegen wir so aus dem Nichts wieder das Gegentor, wo wir dann auch wieder ganz schlecht stehen, finde ich, und versuchen da auf Abseits zu spielen. Koch macht für mich da auch kein gutes Bild ab, wobei Collins ja das Abseits aufhebt, weil er da auch nicht wach ist. Als Außenverteidiger musst du einfach wach sein für das Abseits, weil halt die Innenverteidiger die letzten Leute sind, ja. Mhm. Und Zetterer kommt dann raus. Ich glaube, Zetterer muss dann, wenn er rauskommt, muss er es versuchen durchzuziehen und versuchen, an Arre dran zu bleiben, weil so halb ist halt immer schlecht, ja.
Jo.
Ist dann so eine Kombination aus Abwehr und Torwart und dann macht Kaminski das halt auch abgeklärt, weil er gut in Form ist. Ache macht das gut. Blockt, also nimmt den Ball, macht ihn fest und
spielt direkt zurück, ja. Ja, ich fand es auch ein bisschen billig. Also wirklich, boah, ja, du sagst es. Es ist so eine kleine Fehlerkette von allem ein bisschen. Ich finde schon, die meisten Aktien hat halt Cetera. Aber gut, auch er ist jetzt nicht gefeit vor Fehlern. Ich glaube, das war jetzt aber auch das einzige Gegentor, an das ich mich erinnern kann, wo er jetzt irgendwie nicht so gut aussieht. Aber wir haben ja auch noch was danach passiert ist. Also ich dachte, nach dem 1-0, das nimmt jetzt diesen gewohnten Gang. Irgendwann in der 72. kriegen wir einen abgefälschten Fernschuss zum 2-0 und dann noch in der 89. Konter zum 3-0. So, das war für mich irgendwie gesetzt. Das war für mich so ein typischer Köln-Spielverlauf. aber es kam ja Gott sei Dank anders. Und ja.
Ja, genau. Also wir sind aktuell wieder in der Lage, einfach dann. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Statistiken, aber wir gehen ganz oft irgendwie in Rückstand in dieser Saison. Aber wir sind dann auch in der Lage, dann zurückzukommen. Diese Qualität haben wir schon mittlerweile. Ist endlich. Die Standards sind auch wesentlich besser geworden, was ja auch lange bemängelt wurde. Da treffen wir Chaibi, glaube ich, mit seiner 6. Vorbereitung auch alle. Alle Grüße an Chaibi-Fans, ja. Mhm. Und dann sind wir auf einmal erwachsen, spielen das Erwachsen weiter. Und durch den Willen. Ich muss sagen, dass das 2-1 ist dann purer Wille, weil Knauf da an der Außenlinie sich den Ball holt.
Ja.
Und wir das dann fußballerisch gut abschließen. Chaibis Schuss kann schon reingehen und Daoud läuft aber durch. Und es bleibt in dieser Situation und schiebt Nadel rein und ist aktuell halt gerade in einer guten Form. Kann man nicht anders sagen.
Ja, vielleicht dann doch der Spieler, den wir noch vergessen haben in der Aufzählung. Also freut mich, zeigt seine Professionalität, hat sich offenbar ja überhaupt nicht hängen lassen und sich von ganz weit weg wieder in die Mannschaft trainiert und dann jetzt auch gespielt. Also super. Richtig, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut für ihn.
Ja, und das ist ja auch einfach ein Zeichen an alle. Es ist relativ einfach. Zeig Leistung und du spielst und kriegst Einsätze.
Ja. Mhm. Ja.
Und dann können wir gern bleiben. Gehen wir erst auf Burkhardt.
Ja.
Also, ja, Weltklasse. Was will man eigentlich als Eintracht-Fan mehr? Ja, ein Frankfurt-Fan, der vorne im Sturm mit der 9 spielt und uns die Dinger da reinhaut. Ja, und auch einfach krass, wie er sein Tor. Yes, war das 3-1, was er selbst vorbereitet, genau, was er raus, wo er nochmal raus spielt, den Flügel wechselt und dann selbst das Tor macht, ja. Und dann auch beim vierten macht er dann schön, lässt den Gegner schön stehen.
Jo.
Zack, schnörkellos, rein, fertig. Das sind Stürmer.
Das, genau, also definiere Stürmertore. die beiden.
Ja.
So Füßchen ja. rein, gerade so, oh, herrlich. Also da, diese beiden Tore sind so geile Stürmertore, die dann die einfach sagen, okay, der, wenn er fit ist, der kann wirklich immer ein Tor schießen. Das ist so eine Waffe. Ja. Also der hat ja sich, der hat ja sein Spiel echt nochmal, finde ich, so im Vergleich zu Mainz, nochmal einen Ticken auf ein höheres Level gehoben. Vielleicht auch, weil er jetzt in der besseren Mannschaft spielt, aber auch, weil er Champions League spielt. Aber diese Qualität, ey, boah. Also das ist ein richtiger Killer vorm Tor. Echt geil.
Und also was mich noch mehr Freude, oder für zu Ende aus, sorry.
Nee, alles gut, erzähl ruhig.
Was mich noch mehr freut, ist einfach, dass er auch einfach sich nicht zu schade ist, die Meter zu machen, um anzulaufen und jeden Ball kämpft und den haben will. Ja, also das Spiel von ihm ist auch schon sehr körperlich. Also es ist schon intensiv, das Spiel. Er kriegt das nicht geschenkt. Also da hatten wir schon andere Stürmer, die halt vorne ein bisschen mehr sich ausgeruht haben und dann halt ihre Qualität gezeigt haben. Ja,
ja. ja. Grüße an Theofanis Gekas. auch das Tor in Freiburg, das, ich glaube, es war das 1-1, das ist auch so ein krasses Stürmertor, so richtig stark. Diese Situation, wo er so technisch sauber, beidfüßig irgendwie agiert. Also mega. Toi, toi, dass er fit bleibt und dann wird das eine richtige Säule dieser Saison werden. Da lege ich mich mal fest, dass wir richtig, richtig viel Spaß an ihm haben werden. Jetzt müssen wir aber, finde ich, trotzdem auch einmal darüber sprechen, dass wir nach dem 4-1 noch zwei Tore kassieren. Ich muss sagen, ich habe das beim Gucken nicht so dramatisch wahrgenommen wie damals gegen Gladbach. Also nach dem Gladbach-Spiel war ich eigentlich gar nicht mehr, da konnte ich das gar nicht mehr einordnen, so, was ist jetzt hier passiert? Also man hatte schon auch eine gehörige Portion Unzufriedenheit dann da drin. Dass es jetzt hier, ich hatte sogar gegen Gladbach dann am Ende das Gefühl, das war noch wackeliger als jetzt gegen Köln, aber das ist vielleicht auch ein sehr exklusiver Blick auf die Dinge. Wie hast du das denn wahrgenommen?
Ja, teilweise mit dem Lächeln, weil wir haben so einen Kumpel in der WhatsApp-Gruppe, der schreibt dann immer, jetzt wird es immer knapp, also schon bei dem zweiten Tor dann, ja, und wo wir dann teilweise uns dann schon drüber lustig machen, weil es jedes Mal ist, wenn wir halt noch einen Anschlusstreffer bekommen oder der generell da immer sehr viel Angst hat. Ich muss sagen, ich hatte dann auch ein unangenehmes Gefühl in der Bauchlage in den letzten Minuten, was halt auch so unnötig ist, ja, ich habe schön auf dem Beamer mir die Eintracht angeschlossen und habe das Ding geguckt und alles war cool, ja.
Ja.
Und auf einmal wird es nochmal anders. Auf einmal sitzt du nochmal aufrecht und bist wieder gefesselt und hast wieder Angst, was zu verlieren, ja.
Ja, ja, ja.
Schon was. Also ich habe auch Köln-Fans bei mir auf der Arbeit. Es ist natürlich noch ein bisschen schöner, montags auf die Arbeit zu gehen mit dem 4-1, ja. Dann sind die noch ein bisschen ruhiger oder sind vielleicht sogar zu Hause geblieben, ja.
Ja, ja.
ja, aber man muss, wie du schon erwähnt hast, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen auf die, ich finde nicht auf die grundsätzlichen Wechsel gehen, weil du musst, weil du ja schon wieder morgen spielst, musst du halt durchwechseln und dann kannst du es halt auch einfach erwarten von zwei Bundesligaspielern, dass die dich nicht schwächen. Und also gefühlt wurden wir geschwächt. Das war jetzt vielleicht nicht weiß schlechtes Spiel für uns. Aber ja, da ist kommt halt nichts. Erstens meistens trifft er einfach die falsche Entscheidung, wenn er eine Entscheidung trifft. Das würde ich noch mehr verzeihen, aber Anlaufverhalten auch von Bahoya ist dann im Unterschied zu Burkhardt und Knauf, ist das eine absolute Sauerei. Und das muss man dann auch einfach so benennen, wenn es so ist. Ja, ich habe auch lange auf Wahi die Stange gehalten und hab ihn verteidigt, weil er grundsätzlich Qualität besitzen muss oder schon gezeigt hat, dass er die hat, aber dann können kommt von wollen. Ja, und dann muss man auch das auf den Platz bekommen und da muss der Druck auch langsam erhöht werden. Natürlich ist es ein junger Kerl noch immer noch.
Ja.
Bahoya genauso, ja. Aber dann muss man sich vielleicht während der Woche auch mal ein bisschen stiller verhalten über seine Berater und muss so wie der Hut das auf dem Platz zeigen und nicht am Mikrofon oder über Berater gesteuert, ja.
Ja. Ja, also was machen wir? Das erinnert mich an die letzte Phase von Gacinovic in Frankfurt. Das war irgendwie auch immer überhastet und im Zweifelsfall auf jeden Fall die falsche Entscheidung getroffen. Weißt du, so, es ging, er konnte irgendwie nichts mehr richtig machen. Da war irgendwie so eine Lockerheit weg.
Ja, wobei Gacinovic würde ich halt nie den Willen absprechen.
Ja, natürlich nicht. Aber jetzt ist echt die Frage, ich meine, Bahoya ist noch saujung und auch Vahi sind beide noch saujung. Vielleicht sind die auch einfach noch nichts. Die sind ja auch Fußballprofis geworden, weil sie Disziplin an den Tag und Ehrgeiz an den Tag gelegt haben. Das finde ich jetzt immer so ein bisschen, das hat Christoph Kramer ja mal, als beim BVB diese Mentalitätsdiskussion aufkam, da hat er gesagt, wenn du keine Mentalität hast, wirst du kein Bundesliga-Profi. Mhm. Fand ich ein gutes Argument. Wenn die Jungs sich entschieden hätten, mit 16 feiern zu gehen, lieber statt zu trainieren, dann wären sie auch keine Profis geworden. Also ich habe nur den Eindruck, dass zumindest bei Vahi so eine Laissez-faire-Haltung, so ich komme zum Training, ich bin da pünktlich, ich komme zu keiner Mannschaftsbesprechung zu spät und wenn ich reinkomme, dann komme ich halt rein und wenn nicht, dann halt nicht. Weißt du, so ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Ich lasse mir nichts zu Schulden kommen, aber ich mache auch keinen Meter mehr. Und jetzt merkt er irgendwie offenbar ja noch nicht so, dass das irgendwie noch nicht reicht. So ist mein Eindruck.
Ja, also da fehlt ja auch gefühlt, der müsste ja eigentlich sogar sauer sein, dass er nicht spielt. Das wäre ja, das müsste ja eigentlich die logische Konsequenz von Fußballer sein, der Bock hat, Fußball zu spielen, ja.
Mhm.
Der kommt als Millioneneinkauf, als Rekordtransfer hierher und ja, spielt nicht. Ich glaube, da hätten andere schon mehr gerührt und hätten wären unzufriedener, ja.
Ja.
Er kriegt die Chancen, aber natürlich ist das auch, ich würde behaupten, das ist auch ein wirtschaftliches Interesse, dass er die Chancen bekommt. Also ein Gangkamp würde nicht so viele Chancen bekommen, weil er halt günstiger ist.
Ja.
Wenn er auf gleichem Niveau Fußball spielen würde oder, also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ein Futkoi aktuell schlechter performen würde bei uns, ja, der in der zweiten Liga sehr gut trifft. Ja, und das ist dann halt, wenn du die Marktwerte ansiehst, ist das dann halt schwierig, ja.
Ich glaube, das ist genau das, ja, dieser Spagat, den auch Dino Toppmöller, glaube ich, dann schon auch machen muss, weil dem das auch bewusst ist, dass er, glaube ich, mit der harten Hand oder mit Engelszungen und allem dazwischen irgendwie auf Vahi einwirken muss und will, um den ans Laufen zu bringen, weil wir so viel Geld für den bezahlt haben. Und natürlich quatscht Markus Krösche da nicht in die Aufstellung rein, aber naja, er muss schon auch spielen und präsent bleiben oder es muss irgendwie so ein bisschen das Gefühl erzeugt werden für außen. Naja, er hat schon immer auch seine Einsatzzeiten bei der Eintracht und so schlecht kann er ja dann gar nicht sein und bla. Also um ihn attraktiv zu halten für einen möglichen, ja keine Ahnung, Verkauf kann ich mir nicht vorstellen, aber eine Leihe oder irgendwie sowas. Genau, dass man nicht da irgendwie so einen Spieler anbietet, der eigentlich seit 4 Wochen auf der Tribüne sitzt, so, weißt du, und individuell trainiert. Das wäre ja so Worst Case. Dann hättest du ja,
ja, also
unwiederbringlich Geld verloren.
Dazu kommt ja wahrscheinlich die Hoffnung, dass er endlich zündet, weil dann hast du ja natürlich einen Mehrwert, ja. Also ich weiß nicht, ob die langsam aufgebraucht ist oder ich gehe davon halt fast aus, dass dann in der sportlichen Führung dann auch mittlerweile da sich da große Gedanken gemacht wird. Aber das ist natürlich, das ist halt nicht wie in der Kreisklasse, dass du sagst, hier, dann verpisst dich und wechselst zum nächsten Verein, wo du dann auch wieder nicht klarkommst und halt du nicht kapierst, dass du hohe Qualität hast, die aber auf den Platz bringen musst. Ja,
ja.
Dann spielst du halt bald ein bisschen Basketball und Fußball war es dann halt nicht mehr. Aber das kann halt Vahi nicht machen oder Eintracht Frankfurt mit Vahi nicht machen.
Ja, genau, das ist der Punkt. Aber am Ende finde ich es dann auch eine seriöse Entscheidung, weil es gab auch schon Vereine, die haben da am Ende, was weiß ich was, Albert Streit auf Schalke oder so als Worst Case, der spielt dann nicht und sitzt da seinen für damalige Verhältnisse sehr, sehr teuren irgendwie 2,5 Millionen Vertrag aus oder so oder noch mehr. dass man ja auch so einen gewissen Ruf hat als Verein. Und wenn man jetzt Wahi irgendwie klar sagt, das und das ist die Erwartungshaltung, wenn das nicht passiert, dann müssen wir vielleicht über eine Laie oder irgendwas nachdenken, dass man trotzdem fair bleibt mit dem Spieler und auch dann quasi, sagen wir mal, auf dem Markt als Verein immer noch als seriös und gut wegkommt und dasteht, auch wenn der Spieler es nicht geschafft hat, weißt du? Also
ja, also ich finde, das macht man generell jetzt gut, auch mit den anderen Spielern. Daoud war ja auch quasi dann in der Trainingsgruppe 2 gefühlt, also ist ja gar nicht dann mit, warte mal, ich glaube, der war nicht mal im Trainingslager mit und hat dann war dann gar nicht so nah an der Mannschaft. Aber in Vergangenheit hat man ja dann eine Trainingsgruppe 2 gebildet und hat damit die Marktwerte ja komplett versaut, ja, was ja völliger Quatsch ist, ja. So wie man es jetzt macht, ist ja gut. Auch ein Buta, finde ich, der wird in der Winterpause, denke ich schon, da wird es Interessenten geben, weil er ja trotzdem immer noch ein bisschen im Kader ist und schon trotzdem nicht komplett abgeschrieben ist. Und so muss es halt, das ist einfach schlau. Ja,
genau, das ist schlau. Und die Vereinsführung wird sich, egal wie das jetzt sich entwickelt, mit Wahi wird sie sich schlau verhalten und nicht öffentlichkeitswirksam irgendwie den armen Kerl dann absägen oder so eine Scheiße. Da können wir ja schon mal auf Hellmann und Krösche und Co. uns verlassen. Das ist ja schon mal gut. Und Topmüller, also diese Achse, da sind die sich ja auch alle einig. Jetzt lass uns trotzdem noch einmal auf das Positive zu sprechen kommen. Wir haben den Kölnern 4 Dinger eingeschenkt und haben dieses Spiel einfach gewonnen. Also ich finde, Mannschaften in der Bundesliga unserer Kragenweite werden nicht alle in Köln gewinnen. Also sagen wir mal so Stuttgart und wer jetzt alles sich da noch um uns herum tummelt, da ist überhaupt nicht gesagt, dass die nach Köln fahren und dann da mal eben gewinnen. Also auch Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Hoffenheim, das wird nicht so leicht für diese Mannschaften. Punkt. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht, wer schon von denen allen in Köln gespielt hat, aber das ist auf jeden Fall so eine Station, da fährt keiner gerne hin. Und am Ende haben wir diese 3 Punkte. Ich gucke auf die Tabelle. 11 Spiele, 20 Punkte, 5 Punkte hinterm zweiten, 3 hinterm dritten. Ich finde, da sind wir schon noch, also wir sind voll im Soll und wir haben auch in der Champions League, um vielleicht jetzt mal die Brücke zum Spiel morgen Abend zu bauen, also wir sind in der Verlosung für die Playoffs und okay, wir sind im Pokal raus, aber das war auch mehr als unglücklich. Erstes kurzes Fazit bis hierhin, ist doch okay, ist doch wirklich okay.
Ja, auf jeden Fall. Lass mal 3 Punkte mehr haben noch, die jetzt nicht unmöglich gewesen wären.
Ja.
Dann wäre man noch besser, wird man noch besser dastehen und also wir haben ja schon ein paar harte Brocken hinter uns in Liga und auch in der Champions League. Von daher muss man halt jetzt natürlich auch gegen die anderen punkten. Ja. Somit auch kommen wir zu Bergamo. Eigentlich, wie wir es ja auch vor der Saison gesagt haben, bei den Heimspielen musst du halt schon, wenn es geht, irgendwie was holen. Das heißt, morgen wäre schon ein extrem wichtiges Spiel oder ist ein extrem wichtiges Spiel.
Ja, absolut. Das Coole, würde ich sagen, für uns ist ja, Bergamo ist nicht in Form. Die haben den Trainer gewechselt und das erste Ligaspiel unter dem neuen Trainer in Neapel 3-1 verloren. Also es könnte schlechter laufen. Ich sag mal, wenn wir das Spiel gewinnen, halten wir uns, und das ist ja eins der machbareren, ne? Also wir haben ja auch noch in Barcelona sowas sind ja dann die Spiele, wo man sagt, ja gut, keine Ahnung, also wenn du es nicht verlierst, ist schon krass, so. Aber ja, Atalanta ist machbar.
Ist machbar und muss machbar sein, um halt weiterzukommen. Machen wir uns nichts vor, ja.
Ja, ich gucke gerade, die sind 16., die haben 7 Punkte. Ja, das ist natürlich dann auch so ein Do-or-Die-Spiel eigentlich morgen, ne? Also das musst du gewinnen. Das musst du gewinnen, wenn du weiterkommen willst. also in die Playoffs so, ja. Aber schon mal gut zu wissen, Trainerwechsel, erstes Spiel verloren. Ich finde es ja immer total bitter, wenn du entweder im neuen, wenn du das erste Spiel gegen eine Mannschaft hast, die jetzt einen neuen Trainer hat, oder die Mannschaft gerade dann so einen kleinen Turnaround geschafft hat unter dem neuen Trainer, weil sie jetzt das erste, zweite, dritte Spiel gewonnen hat oder die da ganz gut gepunktet haben. Dass das jetzt nicht so ist, finde ich, ist auch nochmal so ein kleiner, feiner Vorteil für uns, dass sie jetzt wirklich nicht mit Selbstvertrauen zu uns kommen.
Nee, ich will ja nicht unken, aber so clever ist natürlich auch nicht, vor dem Neapel-Spiel seinen Trainer rauszuschmeißen. Also hat der neue Trainer gerade eine schwierige Aufgabe. Weiß nicht, ob das förderlich ist für den neuen Trainer. Dann hat er gerade schon Misskredit. Ein Flow so zu starten, ist dann halt schon anstrengend.
Ja, ich weiß nicht, ja gut, also gegen so einen verdammt starken Gegner, die sind Dritter, nur 2 Punkte Rückstand auf den ersten, Neapel. Ja, ist dann ein bisschen undankbar. Atalanta 13 Punkte auf Platz 13, 5 Punkte vorm Abstiegsplatz. Ja, sind ja offensichtlich nicht die Ansprüche, die man da hat. Also haben wir auch vor 2 Jahren die Euroleague gewonnen. Also ist schon verständlich, dass sie da mehr wollen. Ja, keine Ahnung, vielleicht spielen die jetzt noch gegen Milan, Inter und hast du nicht gesehen und haben sie gedacht, komm, dann machen wir vor dem großen Block. Keine Ahnung, aber okay.
Also herum, also in der Champions League haben sie halt schon 7 Punkte.
Das ja, ist
halt
ja, schon klar. Stark.
Also das ist die Kehrseite der Medaille.
Ja. Das ist die Kehrseite der Medaille, genau. Vielleicht ist das, für manche Mannschaften ist es ja auch irgendwie so, die gegen Abstieg spielen, die dann in den Pokalwettbewerben, sag ich mal, irgendwie denken, ach, hier können wir befreit aufspielen oder so. Das gibt's ja auch als Beispiel.
Wenn wir die Champions League gewinnen, dann reicht mir auch ein 7. Platz. Also.
Da können wir. Wir können auch 13. werden wegen mir und die Champions League gewinnen. Weil dann sind wir ja wieder. Sind wir da noch qualifiziert oder nicht? Ist das nicht abgeschafft worden oder wird es bald abgeschafft, dass der Sieger sich automatisch qualifiziert? Ich glaube, das ist so.
Finde ich sehr unromantisch schon wieder. Also, ich hoffe doch, dass der Titelverteidiger antreten darf.
Okay, na, das werden wir bis zur nächsten Folge recherchieren. ich würde sagen, so langsam kommen wir zum Ende der Folge. Wie ist denn dein Bauchgefühl fürs Spiel morgen Abend?
Ja, fast zu gut dann, ja. Oder ja. Warum sollen wir die nicht schlagen?
Ja. Ja.
Also, wir haben da grundsätzlich unsere erste Elf, ist eine stabile Truppe. Wir sind in der guten Phase. Das muss man auch sagen. Bergamo ist in der schlechten Phase. Das spielt auch immer eine Rolle.
Ja.
Dann muss das Stadion halt, ich hoffe, das Stadion brennt dann und die meisten Leute haben sich halt erst 2 Bier reingepfiffen und sind noch, haben noch eine Stimme und da muss halt wieder die Luft muss wieder geschnitten werden oder schneidbar sein. Ja?
Absolut, ja. Man darf das einfach nicht Minute vergessen. Dass es ein Champions League Spiel ist. Also irgendwie, das darf nicht so selbstverständlich sein, dass wir jetzt ein Champions League Heimspiel haben. Das ist krass. Wir sind nicht die Bayern, weißt du? Das kommt vielleicht noch nicht so schnell wieder. Man weiß das ja nicht. Also alles raushauen, was geht.
Ja, also ich glaube auch schon, dass morgen weniger, ich nenne es immer Touristen im Stadion sind, also Leute, die dann halt den gegnerischen Verein sehen wollen oder so, die werden morgen weniger im Stadion sein.
Mhm.
Und von daher kriegen dann wahrscheinlich sehr viele Leute, die doch dann schon Eintracht-Fans sind, eine Karte und die auch ihr Maul aufmachen.
Ja, also wir sehen uns ja, wir sind ja beide im Stadion, wir machen auf jeden Fall unser Maul auf, um dich zu zitieren. Und dann freuen wir uns einfach sind guter Dinge, dass wir morgen Abend gewinnen.
Ja, so sieht's aus.
Alles klar. Dann machen wir den Folgendeckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.